Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast-Kanal. Und das ist wirklich eine ganz reinrassige Podcast-Folge. Das gibt es nur als Audiospur. Es gibt kein Video dazu. Von daher seien Sie froh, dass Sie den Podcast-Kanal abonniert haben. Denn heute gehe ich mal die Fragen durch, die da vor einiger Zeit reinkamen. Ich hatte damals mit Stefan Ehrlich von kritischeanleger.de habe ich ein Seminar gemacht auf YouTube. Das war live und da konnten auch Fragen gestellt werden und da waren, glaube ich, 500, 600 Teilnehmer, also richtig gute Resonanz. Thema war Geldanlage für Ältere und da war auch klar, das sind viele Fragen. Ich habe ja auch deswegen ein Seminar konzipiert, können Sie gerne sich mal anschauen, das biete ich regelmäßig an. Das ist immer samstags von 9 Uhr bis 12 Uhr, da gehen wir auf alle Besonderheiten so ein, die eben für die Anlage wichtig sind, wenn man etwas älter ist und dann halt dementsprechend weniger Anlagehorizont hat. Ich gehe mal durch einige Fragen durch, die da so reinkamen. Das waren wirklich sehr viele Fragen. Zum Beispiel stellt hier einer die Frage nach dem Aktienanteil kurz und während der Rente, welche möglichen Alternativen zu Aktien existieren und wie man deinvestiert, also wie man praktisch das Kapital, das man im Laufe seines Lebens angespart hat, wie man das eben dann auch verzehrt, ja, weil letztendlich dafür ist es ja irgendwann auch mal da, man soll ja auch mal was davon haben, nicht immer nur sparen und am Ende ist man dann der sogenannte Reichste auf dem Friedhof, das bringt Ihnen nichts, sondern dieses Deinvestieren, dieses Entsparen ist da genauso wichtig. Also ich gehe kurz auf die Frage ein, der Aktienanteil kurz vor der Rente und kurz nach der Rente. Kommt dann wiederum darauf an, wie hoch das Gesamtvermögen ist. Also Sie müssen immer, egal wie alt Sie sind, Ihr Vermögen aufteilen in drei verschiedene Anlagehorizonte. Das sind einmal die ganz kurzfristigen Laufzeiten. Das heißt, jeder braucht ja Geld liquide. Also ich muss immer in der Lage sein, irgendwelche Rechnungen bezahlen zu können, wenn es auch mal ein bisschen höher ist. Für die Hausbesitzer unter uns ist klar, es kann immer mal irgendwas sein, kosten dann direkt mal so ein paar tausend Euro. Also eine gewisse Rücklage ist immer wichtig und notwendig. Wie hoch die ist, ist wiederum vom Einzelfall ein bisschen abhängig. Ich würde sagen, die Hausbesitzer sollten etwas mehr Rücklage aufbauen. Denk mal so 10.000, 15.000 ist immer gut, wenn man die vielleicht hat als Rücklage, als Hausbesitzer. Und dann hat man einen Anlagehorizont, der ist vielleicht so mittelfristig, so in dem Bereich 2 Jahre bis 5 Jahre. Und dann hat man auch immer auch einen Teil seines Geldes, was man über fünf Jahren erst vielleicht braucht oder frühestens nach 5 Jahren braucht. Und das ist dann eben auch vor dem Renteneintritt so. Wenn ich genau weiß, ich brauche mit dem Renteneintritt regelmäßig Geld, dann muss ich mir das vorher überlegen, wie viel das sein wird und auch mir überlegen, wie viel Geld brauche ich vielleicht erst in über 5 Jahren. Und dann wäre das, was da eben da ist an Geld, für den Aktienanteil grundsätzlich mal geeignet und möglich. Und die Frage mit dem Deinvestieren mal ganz kurz und knapp. Ich würde da auf jeden Fall, wenn ich jetzt genau weiß, ich brauche 500 Euro im Monat an Zusatzrente, dann würde ich mir dieses Geld für die nächsten 3-4 Jahre auf jeden Fall schon mal bereitlegen, sodass dann nichts passieren kann. Also das muss schwankungsarm angelegt werden. Bedeutet 500 Euro pro Monat sind 6.000 Euro im Jahr. 4-5 Jahre wären dann eben so ja, 25, 28, 30.000 Euro so als Reserve für diesen Auszahlplan. Und alles, was ich erst in 4 oder 5 Jahren brauche für meinen Auszahlplan, da kann ich schon etwas anfangen zu streuen, zu investieren in Anlageformen, die mehr Rendite bringen. Ja, die nächste Frage, die da kam, war Aktienquote bei Rentnern 65 plus, ja, also schon in der Rente oder kurz vor der Rente. Dann die Frage, sind Stops sinnvoll, um Verluste zu begrenzen bzw. Gewinne zu sichern? Also gut. Aktienquote auch hier wieder, wenn ich 65 bin oder 70 bin, kann ich ja immer noch sagen, ich brauche einen gewisser Teil meines Geldes wohl erst in 5 Jahren oder vielleicht sogar erst in 10 Jahren. gesetzter Fall, ich lebe dann eben noch. Ja, das ist ja diese Unbekannte. Wir wissen ja alle nicht, wie alt wir werden. Und statistisch gesehen hat jeder eine gewisse Restlebenswahrscheinlichkeit. Da kann man sich vielleicht ein wenig orientieren dran. Aber es ist immer das gleiche Spiel. Wie viel Geld brauche ich jeden Tag kurzfristig? Wie viel Geld brauche ich vielleicht mittelfristig und wie viel Geld kann ich langfristig entbehren? Und das ist der Aktienanteil. Ja, und an der Stelle plädiere ich immer dafür, nehmen Sie auch mal Geld weg und machen Sie das damit, dass Sie irgendwas erleben, dass Sie irgendwas sich gönnen. Also ne, da nicht zu geizig sein, weil mit zunehmendem Alter bleibt immer weniger Zeit, um Geld auszugeben. Ne? Und das sollte ja letztendlich, das ist ja Sinn und Zweck von dem Geld, dass Sie auch mal was davon haben. Aber es gibt trotzdem dann in vielen Fällen eben auch Geld, das man eben nicht braucht, und keiner muss es ja auch verprassen oder unnötig vergeuden, das soll keiner tun. Von daher deswegen nochmal daran erinnert, wie viel Geld jeweils in welchem Zeitraum benötigt wird von Ihnen. Stops, also wenn man jetzt zum Beispiel Stop-Loss setzt, ich habe jetzt einen Fonds, der im Plus ist beispielsweise, und der Stop-Loss ist so eine Sache, ich bin da grundsätzlich kein großer Freund davon, aber wenn ich jetzt beispielsweise ein Fonds habe, der schön im Plus ist und ich will ihn vielleicht gar nicht verkaufen, weil er eben gerade gut läuft, aber das Geld, das in diesem Fonds angelegt ist, das brauche ich eigentlich relativ bald, also sagen wir in 2-3 Jahren oder vielleicht sogar noch kurzfristiger. Und der Fonds ist halt wirklich jetzt satt im Plus und läuft eigentlich gerade ganz gut. Da kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht einen engen Stop-Loss setze. Das heißt, ein Stop-Loss irgendwo vielleicht 5% unter dem aktuellen Kurs, mit dem Risiko, dass natürlich jeder größere Rücksetzer dazu führen wird, dass er verkauft wird. Aber ich will ja sowieso verkaufen. Der Verkauf ist ja letztendlich von mir sowieso geplant. Und ich habe hier die Chance, dass es eben nicht zu diesem Rücksetzer kommt, sondern dass es dann tatsächlich auch weiter nach oben läuft. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit bei den Stop-Loss. Ordern, also diese limitierte Verkaufsorder. Ich kann diesen prozentualen Abstand einstellen, jetzt zum Beispiel 5% oder auch 10%. Und ich mache keine klassische Stop-Loss-Order, sondern ich mache eine Trailing-Stop-Order. Und das Schöne ist hier, die ist dynamisch, die zieht praktisch diesen Stop-Loss-Kurs mit nach oben. Also das heißt, ein Rücksetzer kann dann erst vielleicht viel später passieren. Also das heißt, der Kurs läuft weiter nach oben. Die 5% Distanz zu dem Verkaufsorder geht mit nach oben. Ja, das heißt, irgendwann, nehmen wir an, der Fonds geht noch 20% nach oben, dann ist praktisch diese Stop-Loss-Order 15% über dem Kurs, also dem damaligen Kurs, den ich hatte. Wo ich jetzt, wenn ich eine fixe Stop-Loss-Order gesetzt hätte, dann wäre praktisch die Differenz jetzt viel größer zu dem aktuellen Kurs. Und so ist die Differenz eben immer noch bei 5%, weil dieser Stop-Loss-Kurs mit nach oben gegangen ist. Also gerade in einem positiven Fahrwasser ist es ja nicht schlecht, weil dann kann man eben diese Zuwächse nicht mehr verlieren. Ja, also man hat ja die Stop-Loss immer nah am aktuellen Kurs und so kann ich eben auch zukünftige Gewinne mir dann mitsichern. Machen wir noch eine Frage, also noch ganz, ganz viele andere Fragen. Das heißt, ich werde also hier mehrere Teile draus machen, sonst würde das hier wahrscheinlich Stunden dauern. Die nächste Frage ist, alles zum Thema Gewinnmitnahmen, auch unter steuerlichen Aspekten. Das würde halt die Person interessieren. Gewinnmitnahmen unter steuerlichen Aspekten. Also ich verstehe jetzt die Frage nicht so ganz, denn wenn Sie jetzt einen Gewinn realisieren, dann fällt die Steuer an, die Abgeltungssteuer. Es gibt sowas wie eine Spekulationsfrist, gibt es ja nicht mehr. Man kann hier schauen, ob man eben auch im Verlustverrechnungstopf was drin hat, sodass man eben den Gewinn mit diesem Verlust dann noch verrechnet, bevor man eben jetzt die Steuer zahlen muss. Kann auch sein, dass Sie vielleicht in einem anderen Depot einen Verlust im Verlusttopf haben. Dann könnten Sie sich das bescheinigen lassen und mit dem Kursgewinn aus dem anderen Depot dann über die Steuererklärung verrechnen. Das sind so die Dinge, die man machen kann. In dem Fall ansonsten, wer einen Gewinn macht, der wird Abgeltungssteuer zahlen müssen. Da gibt es nicht viele andere Möglichkeiten. Und dann schreibt noch einer was vom Alpha-Fonds. Also diese Alpha-Fonds, das sind eben die, die letztlich ja, mit vielen Derivaten, mit Termingeschäften, mit Futures letztlich einen Fonds aufbauen, der Verluste, wenn es Verluste an den Aktienmärkten gibt, praktisch in Gewinne ummünzt. Das heißt, das ist so eine Absicherung. Das heißt, der Alpha-Fonds wird also bei großen Schwankungen und bei Kursverlusten wird er eher nach oben gehen und könnte somit ein Depot stabilisieren. Für mich ist das Problem, das ist dann, geht immer so in Richtung Nullsummenspiel. Das heißt, hier habe ich vielleicht jetzt mein Depot voll abgesichert mit so einem Alpha-Fonds und könnte jetzt dann im Endeffekt eigentlich, wenn die Märkte gut laufen, läuft der Alpha-Fonds schlecht. Sind die Märkte schlecht, dann läuft der Alpha-Fonds gut, aber meine anderen Fonds eben schlecht. So komme ich ja eigentlich nie wirklich von der Stelle. Also ich würde eher dazu tendieren, das Geld zu strukturieren, zu trennen in kurzfristig, mittelfristig, langfristig und das Geld, das im langfristigen Topf drin ist, das darf ja auch schwanken, das darf ja auch mal ins Minus gehen. Ja, und wenn das dann passiert, wenn dieses langfristige Geld mal im Minus ist, dann gibt es ja auch die Chance und die Möglichkeit, nach einer von mir festgelegten, also von mir selbst festgelegten Regel nachzukaufen. Ich habe diese Regel, wenn mein Aktienteil oder wenn einzelne Komponenten aus meinem Aktienteil zweistellig im Minus sind und ich bin sicher, ich habe nur Qualität, ja, ich habe wirklich nur gute, qualitativ hochwertige Fonds, keine ganz kleine Nische, keine ganz kleine Branche, wo sich vielleicht niemals erholt, nee, also da bin ich immer breit aufgestellt und wenn das mal zweistellig im Minus ist, das ist doch gut, dann kaufe ich doch immer schön nach, wenn ich Geld habe, ne? Klar, aber wenn ich es habe, dann ist diese Regel immer sehr nützlich für mich und 10% Minus heißt, ich kaufe nach und was passiert? Mein durchschnittlicher Einstandswert wird dadurch reduziert, weil ich kaufe jetzt günstiger nach und bin auf einen Schlag nicht mehr 10% im Minus, sondern vielleicht nur noch 8% oder 7%, ne? Je nachdem, was ich nachkaufe. Ja, wie gesagt, das wär's. Wie lange sind wir jetzt schon? Bei ja, rund 10 Minuten, ein bisschen mehr als 10 Minuten. Deswegen, ich habe noch viele weitere Fragen, die ich da so mal kurz vielleicht beantworten kann. Aber das in den weiteren Folgen. Für heute war's das. Ich hoffe, es war auch was Interessantes dabei. Wenn Sie eine andere spezielle Frage haben, gerne Kontakt aufnehmen. Gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Ich bin ja auf verschiedenen Kanälen, Instagram, ich bin auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube natürlich und überall gibt es ja eine Möglichkeit, mir irgendwie eine Mitteilung zuzuschicken. Beim Podcast weiß ich gar nicht genau, wie das funktionieren könnte, aber da bin ich auf jeden Fall interessiert und gehe auch gerne drauf ein. Aber für heute war es das. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.